Ich möchte die Predigt in drei Abschnitte aufteilen, liebe Gemeinde. Zuerst möchte ich Ihnen ein weiteres Kapitel aus dem Leben von David erzählen und vorlesen. Es ist nicht sehr bekannt, aber es ist spannend und eindrücklich. Im zweiten Teil möchte ich eine Brücke schlagen zu uns, dass Sie sich, mit, so wie es Ihnen geht, sich in dem Text können wiederfinden können. Und zum Schluss wird ihr Bezug zu Jesus Christus machen und zu seinem Leidensweg. Die Worte aus der Bibel, wenn ich es dann vorlese, werden an die Wand projiziert. Das soll eine Hilfe sein für sie, damit sie es können mitlesen. Also zuerst zum David. In Sachen, doch, es geht noch ein Zeitchen, bis der Text kommt. In Sachen Kindererziehung gilt der David nicht gerade als Vorbild. Von einem orientalischen König kann man das auch nicht anders erwarten. Noch heute fürchten die Schweizer Hotelier in Genf nichts anders mehr als die arabischen Scheichs mit ihren Frauen und Kindern. Die zahlen zwar gut, aber nachher muss man Zimmer neu streichen und das Inventar ersetzen. Also das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen Blödsinn erzählt. Und dann noch ganz abgesehen von den Manieren von diesen Kindern, dem Personal gegenüber, das muss auch entsetzlich sein. Der David hat meines Wissens nie Ferien in der Schweiz gemacht, aber trotzdem wissen wir, dass seine Kinder auch nicht gerade vorbildlich gesehen sind. Und da geht es nicht nur um Beschädigungen und Arroganz. Nein, es geht um Vergewaltigung und Mord. Der Älteste von David, der Amnon, hat sich unsterblich in seine Halbschwester Tamar verliebt und schließlich hat er sie zum Beischlaf gezwungen. Wo der David das gehört hat, ist er zornig geworden, hat aber nichts unternommen. Der Abschalom, der Bruder von der Tamar und auch damit der Halbbruder vom Amnon, hat diese Schande aber nicht ungestraft lassen. Und bei der nächsten Gelegenheit hat er seinen Halbbruder umbringen lassen. Dann ist er abgehauen. Der David hat um den Amnon getraut, hat aber den Abschalom nicht zur Verantwortung gezogen. Drei Jahre später hätte er wieder dürfen nach Jerusalem zurückkommen. Aber anstatt dem mit dem Reden und die Sache zu bereinigen, hat er ein Palastverbot gegeben und ihn nie angeschaut. Erst als der Abschalom darauf gedrängt hat, hat er dürfen zum David und dem hat ihm einen Kuss gegeben als Zeichen, jetzt bist du wieder in Amt und Würde als mein Ältester, als Kronprinz. Der Abschalom hat sich von dem Moment an angefangen, beim Volk beliebt zu machen, sich benommen wie der Kronprinz. Er hat, während der David in seiner Burg sich zurückgezogen hat, sich unter die Leute gemischt, hat im Tor Recht gesprochen, hat Geschenke gemacht und viele Versprechungen. Wenn ich einmal wird König sein, dann. Und wo er dann gemerkt hat, die Unterstützung bei den Leuten ist gross, hat er mit einem Vorwand sich beim David Erlaubnis geholt, dass er nach Hebron gehen darf. Kaum dort hat er sich als neuer König über Israel ausrufen lassen und ist mit einem Heer Richtung Jerusalem gezogen, gegen seinen Vater. Also sie begriffen, wenn ich sage, der David hat keine gute Hand gehabt mit seinen Kindern. So genial er als Kriegsherr gesehen ist und als König, aber bei seinen Kindern hat er fast alles falsch gemacht. Er hat nicht durchgegriffen, wo er hätte hart sein sollen. Und dann hat sich ausgerechnet der gegen ihn gestellt, wo er am meisten verwöhnt hat. Wer etwas von Pädagogik versteht, wundert sich nicht darüber. Und auch der David ist sich bewusst gewesen, dass er Fehler gemacht hat. Sein Herz hat an dem Tag, wo der Abschalom nach Jerusalem gekommen ist, blutet. Aber er hat sich nicht gehen lassen. Er hat beschlossen, um unnötiges Blutvergießen zu verhindern, aus der Stadt zu flüchten mit seinen Leuten. Hat aber seinen besten Berater in Jerusalem zurückgelassen, dass sich der beim Abschalom einschleicht und als falscher Berater ihm David auf diese Art hilft. Und jetzt lese ich aus der Bibel, was im David passiert ist, als er aus Jerusalem geflüchtet ist. Als David ein Stück weitergezogen war, kam ihm Ziba entgegen, der Hausverwalter von Sauls Enkel Meribbaal. Er hatte zwei gesattelte Esel bei sich, die mit 200 Fladenbroten, 100 Portionen zusammengepresster Rosinen, einem Korb mit Früchten und einem Krug Wein beladen waren. »Was hat das zu bedeuten?« fragte der König, und Ziba antwortete: »Die Esel sind zum Reiten für die königliche Familie, Brot und Früchte für deine Männer zum Essen, und der Wein soll denen, die auf dem Weg durch die Wüste ermatten, Kraft geben.« »Und wo ist der Enkel Sauls, deines Herrn?« fragte David. »Ach, der ist in Jerusalem geblieben«, sagte Ziba. »Er ist überzeugt, dass die Israeliten ihn heute in seine Rechte als Thronfolger Sauls einsetzen. Dann soll dir der ganze Besitz deines Herrn gehören«, entschied David. Ziba sagte: »Ich werfe mich vor dir nieder und danke dir. Mögest du mir immer so gütig begegnen, mein Herr und König.« Als David nach Bahurim kam, lief ihm aus dem Ort ein Mann entgegen. Es war Shimi, der Sohn von Gera, ein Verwandter des Königs Saul. Er beschimpfte David und bewarf ihn und seine Leute mit Steinen. Selbst die 30 Helden, die David umgaben, schreckten ihn nicht ab. Er stieß wilde Flüche gegen David aus und rief: »Zum Teufel mit dir! Du Mörder, du Unmensch, jetzt erlebst du die Strafe für das, was du der Familie Sauls angetan hast. Der Herr bringt das Blut aller Ermordeten über dich. Das Königtum, das du an dich gerissen hast, hat er deinem Sohn Abschalom gegeben. Jetzt steckst du selber im Unglück, du Mörder.« Da sagte Abishai, der Sohn der Zeruja, zu David: »Wie kommt dieser tote Hund dazu, den König zu beschimpfen? Ich werde hingehen und ihm den Kopf abschlagen.« Aber David erwiderte: »Was geht das euch an, dich und Joab, ihr Söhne der Zeruja? Der Herr hat ihm befohlen, mich zu beschimpfen. Wer darf ihn da zur Rechenschaft ziehen?« Und zu allen gewandt sagte David: »Wenn sogar mein Sohn, der aus dem Samen meines Leibes hervorgegangen ist, mich umbringen will, was kann man da von einem aus dem Stamm Benjamin, dem Stamm Sauls, erwarten? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm befohlen. Ich muss jetzt diese Erniedrigung hinnehmen. Vielleicht erbarmt sich dann der Herr und erweist mir Gutes für den Fluch, der mir heute nachgeschleudert wird.« Während David mit seinen Leuten weiterging, lief Shimi auf der anderen Seite des Tales nebenher. Er beschimpfte David in einem Fort und warf mit Steinen und Dreck nach ihm. Erschöpft kam der König mit seinen Leuten schließlich am Jordan an. Und dort holte er Atem. Als ich den Abschnitt gelesen habe, hat er mich sehr berührt. Ich habe mit dem David mitfühlen können. Ich habe es vor Augen gehabt, wie er erschöpft angekommen ist am Jordan und sich wahrscheinlich nur noch hat auf den Boden legen und der einfach nur eins gebraucht hat. Ruhe. Zwar hat er Gutes erlebt. Er, der gerade seine Hauptstadt hat müssen aufgeben, wird als König angesprochen. Er, der überstürzt hat müssen aufbrechen, wird mit wertvollem Proviant versorgt. Das ist doch Balsam für die Seele. Aber die Sache hat einen Haken. Der Diener Ziba, der behauptet hat, der Meribbal, der Enkel vom Saul, also der Vorgänger von David, hofft jetzt endlich selber König werden, der hat er nicht Wort gesagt. Meribbal ist der Sohn vom Jonathan, der beste Freund, Jugendfreund von David. Der ist durch einen Unfall gelähmt gewesen. Und wo Jonathan und Saul im Krieg umgekommen sind, hat David den Meribbal zu sich aufgenommen. Und so die Freundschaft zum Jonathan hochgehalten. Kann das wahr sein, dass Meribbal sich gegen ihn wendet? Und vor allem, kann das wahr sein, dass der Abschalom, der jetzt auf Jerusalem kommt, die Stadt wird einnehmen, sie nachher dem Krüppel, ich sage es extra so, übergibt? Nein. Der Ziba hat einfach die Gunst von der Stunde genutzt, um sich beim David einzuschmeicheln. Und gehofft, jetzt sind die Aktien tief von David, die werden dann später wieder steigen und dann wird er sich erinnern, dass ich ihm geholfen habe. Im David wird es dämmert haben, auf dem Weg zum Jordan runter. Und später in der Bibel merken wir auch, er muss die Sache noch klarstellen. Er hätte nicht dürfen, im Ziba den Besitz von Meribbal versprechen, ohne vorher den anzulösen. Das Herz von David hat blutet. Und die Flüche und Beschimpfungen, die sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Aber er hat alles ertragen. Er hat es akzeptiert als Gottes Wille für diese Stunde und gehofft, das Blatt wird sich dann wenden. Es gäbe noch vieles zu sagen zu dem spannenden Text, aber ich möchte jetzt die Brücke zu uns schlagen. Wir müssen es zwar nicht mit dem David vergleichen, aber wir können es von den Gefühlen, die in dem Text vorkommen, ansprechen lassen. Es kann ja sein, dass sie das auch kennen, dass sie von jemandem, der ihnen nachsteht, im Stich gelassen werden. Oder dass sich jemand gegen sie wendet, der eigentlich ihnen nachsteht. Das sind ganz schwere Momente. Da wird man dünnhütig. Da kann man nicht mehr souverän sich unter den Leuten bewegen. Da sind Tränen schnell einmal zuvorderst. Oder man hört sich wegen Kleinigkeiten gerade nach links und rechts verletzende Worte austeilen, wo man nachher bereut. Ja, was kann man machen in so einem Moment? Wenn wir den David anschauen, dann sehe ich zwei Sachen. Das eine, das, was mir am meisten erstaunt hat, er hat die schwierige Situation einfach Gott ergeben, hingenommen. Da muss ich da durch. Ob selber schuld oder nicht, ein Engel bin ich ja nicht. Ich nehme es jetzt her und hoffe auf Gott, dass er mir aber auch wieder Gutes tut. Zum Zweiten hat mich der letzte Satz angesprochen. Erschöpft kam der König mit seinen Leuten schließlich am Jordan an und dort holte er Atem. Der David hat den staubigen, unwirtlichen Weg durch die Wüste ab ins Jordantal müssen unter die Füße nehmen und ist dann zur Quelle von Jericho gekommen mit ihren Palmen. Dort kann man gutes Wasser trinken, im Schatten der Bäume ausruhen und aufschnaufen. Wenn es mir nicht gut geht, wenn ich aus dem Lot komme, dann brauche ich, symbolisch gesprochen, einen Rastplatz. Dann brauche ich Stille. Ich muss wieder mit meinen Gefühlen ins Klare kommen. Und da bin ich in erster Linie selber gefragt. Denn die Gefahr ist gross, dass ich mich an anderen auslasse und der Dreck, der nach mir geschmissen wird, gerade weiterwirf. Aber andererseits kann es auch passieren, dass ich mich an die Falschen wende und so Enttäuschung an Enttäuschung reihen tue. Nein, wenn es mir nicht gut geht, dann gilt es, das einmal anzunehmen. Da muss ich da durch und dann tief durchschnaufen. Ich habe auf dem Flyer ein Psalmwort abgedruckt, das gut in die Situation passt. Denn sein Zorn währt einen Augenblick, ein Leben lang seine Gnade. Am Abend ist Weinen, doch mit dem Morgen kommt der Jubel. Ein Gebet, mit dem ich meine Gefühle nicht muss verleugnen. Ich darf dazu stehen, wenn es mir zu brüllen zumut ist. Muss wegen dem aber nicht Hoffnung aufgeben. Ich darf dazu stehen, dass ich Fehler gemacht habe und die Folgen sehe. Aber wegen dem muss ich mich nicht verloren geben. Gott steht zu mir. Ich habe diese Woche am Grab ein Lied abgespielt, um der Trauerfamilie einen Moment zum Aufschnaufen zu geben. Es hat einen ganz schlichten, aber tief symbolischen Text. Ich lese es, die Übertragung, und hoffe, dass es für Sie ein Moment der Ruhe ist. Gott, sieh jetzt auf mich. Der Himmel über mir ist bedeckt. Mach meinen Blick glasklar. Geh mit mir ans Wasser. Du gabst mir Liebe. Behüte diese himmlische Flamme. Halte deine Hände über mich. Führe mich hinunter zum Wasser. Gott, mache mich zu deinem Strom, berge mich in deinen Traum. Berühre meine Lippen mit einem sanften Ruf. Nimm mich hinaus zum Wasser. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Und jetzt wird ich zum Schluss noch die Brücke zu Jesus schlagen. Schließlich ist einer von seinen Ehrentitel Sohn Davids. Und ein anderer Messias, der Gesalbte, was auch an den David erinnert. Jesus hat nicht nur den Ehrentitel getragen, die Ehrentitel, und damit beansprucht, dass er Nachfolger von David ist. Er hat nicht nur das Reich von Gott in dieser Welt aufgerichtet. Nein, er ist nicht nur der Hoffnungsträger der Leute gewesen, sondern auch bereit, den Leidensweg zu gehen, wie das auch der David damals in dem Moment gegangen ist. Ich lese darum einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Die Soldaten des Statthalters brachten Jesus in den Palast und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihm seine Kleider aus und hängten ihm einen roten Soldatenmantel um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Sie gaben ihm einen Stock in seine rechte Hand, warfen sich vor ihm auf die Knie und machten sich über ihn lustig. Hoch lebe der König der Juden, riefen sie. Dann spuckten sie ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Soldatenmantel ab, zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an und führten ihn hinaus, um ihn ans Kreuz zu nageln. Bevor das passiert ist, hat auch Jesus sich im Garten Gethsemane gesagt, nachdem er lang mit sich gerungen hat, da muss ich dadurch. Den bitteren Kelch, den muss ich bis zum letzten Tropfen austrinken. Wo der David sich durchaus seiner eigenen Schuld bewusst gesehen ist, hat Jesus sich aber nichts vorwerfen lassen. Er hat aber in dem Moment die ganze Schuld der Welt gespürt und dreht die ganze Gottlosigkeit. Er hat all die Flüche auf sich genommen, die früher und nachher ausgestoßen worden sind. Er hat nicht zurückgeschlagen und hat darum den Teufelskreis durchbrochen von Gewalt und Gegengewalt, von Beschimpfen und Zurückschimpfen, von Fluchen und Verfluchen. Darum nennen wir Jesus auch unseren Friedefürst. Er kann vergeben. Wir können auch sagen, in ihm ist Vergebung. Wer Gott erleben will, mit seiner ganzen Güte, wer den Frieden sucht für sein Leben, wer aufschnaufen will, der tut gut daran, sich an Jesus zu wenden. Wer in schlechten Zeiten, in so einer schwierigen Situation, nicht wird in ein dummes Muster verfallen, nicht wird andere mit bösen Wort verletzen, nicht naiv wird auf andere reingehen, der tut gut daran, sich Jesus anzuvertrauen. Drum, wenn es Straub zu und her geht, dann ist es gut, wenn man sich sagt, da muss ich jetzt durch und dann tief durchschnaufen. Amen.